Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast. Mit Johannes Franke und Kevin Jung.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der ganz normale Wahnsinn, unser Podcast von liga3-online.de. Hier sind wieder Kevin
und Johannes.
Und wir informieren euch wie immer ganz sorgfältig darüber, was in der letzten Woche des Drittliga-Geschehens passiert ist, denn da war eine ganze Menge los. Nicht nur die Transfers, Johannes, wir haben heute ziemlich viel auf unserer Bandbreite, oder?
Richtig, du sprichst ja bereits an, die Transfers, der Transfermarkt ist offen, da sind wieder einige Wechsel vonstatten gegangen, außerdem gibt es ein paar Gerüchte und das leidige Thema Finanzen, da gibt es auch wieder Neuigkeiten. Am Dienstag und Mittwoch gab es außerdem noch Nachholspiele. Am Freitag startet dann endlich die Rückrunde und einige Teams verstärken sich bereits dafür.
Das ist völlig richtig, denn der Rubel rollt, beziehungsweise er rollt nicht. Das ist ja immer so das leidige Thema. Finanzen hast du schon gesagt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt erstmal das Sportliche, denn so, ja, wie will man es am besten fokussieren? Es sind sehr viele Liga-interne Geschichten, die uns diese Woche beschäftigt haben. Und da geht es allen voran natürlich um Lukas Röser und Heinz Mörschel. Das sind zwei Angreifer, die jetzt innerhalb der dritten Liga gewechselt sind. Röser, der war als Torjäger von Groß Asbach in unserer Liga lange Zeit bekannt, ging dann nach Dresden, setzte sich dort nicht richtig durch, ging weiter nach Lautern, konnte da auch wieder nicht mit Scorerwerten anklopfen und jetzt schlägt er bei Türkgücü München dem Aufsteiger auf, der noch in den letzten Wochen wegen seiner finanziellen Situation ein bisschen, mal so wahrgenommen wurde, möchte ich mal sagen. Und genau umgekehrt ist es in dem Fall bei Heinz Mörschel, der von Uerdingen jetzt nach Dresden wechselt und dem Vernehmen nach sogar ablösefrei, weil sein Vertrag aufgrund der hohen Gehaltszustände in Uerdingen dort wohl aufgelöst worden sein soll. Das ist natürlich wieder so eine Geschichte, wo man jetzt die Finanzen natürlich im Vordergrund hat, aber sportlich zählt für Dresden vor allem eines. Er ist der Ersatz für Patrick Weihrauch. Weihrauch hat schon letztes Jahr in der zweiten Liga gespielt, ist jetzt verletzt, hat seine Scorerwerte gebracht und Heinz Mörschel soll jetzt in die Fußstapfen treten, die dadurch die Verletzung entstanden sind. Wenn wir schon bei Weihrauch und Zweitliga-Fußball sind, Johannes, ein paar Zweitliga-Gesichter kriegen wir jetzt in den nächsten Tagen auch zu sehen. Einer, der stand sogar schon am Mittwoch auf dem Platz und das ist der Palacios von Duisburg.
Genau, Palacios wechselt per Laie erstmal zum MSV Duisburg und soll da Vincent Vermey ersetzen, der ja einen Innenbandanriss hat und erstmal ausfällt.
Ganz fiese Sache, wollte ich nur noch mal kurz einwerfen.
Ja, definitiv. Hat auch am Mittwoch bereits gespielt, wie du es gesagt hast. Und Duisburg ist auch auf der Suche nach weiteren Verstärkungen. Da kommen wir gleich noch bei den Gerüchten dazu. Aber Zweitliga-Erfahrung bringt auch Leroy Quadwo mit. Der wechselt nämlich von den Würzburger Kickers zu Dynamo Dresden und auch er ersetzt einen verletzten Spieler, nämlich Chris Löwe.
Ah, auch wieder bei Dresden. Und Quadwo, der bringt sogar Aufstiegserfahrung mit.
Richtig, der ist letztes Jahr mit Würzburg aufgestiegen und kann da, denke ich, auch eine gute Rolle in Dresden spielen. Einer, der auch Zweitliga-Erfahrungen mitbringt, ist der Sebastian Meyer.
Und der ist ein ganz neues Gesicht.
Ja, der kommt nämlich vom VfL Bochum, ebenfalls zu Türkgücü München, die also einen Stürmer und einen offensiven Mittelfeldspieler verpflichtet haben. Es gibt nämlich neue Gerüchte um Sliskovic und Sarabia.
Ja, da sind wir auch schon wieder ganz beim Thema Türkgücü München. Das ist einfach in den Schlagzeilen. Da passiert finanziell wie sportlich sehr vieles. Und Sliskovic und Sarara, die haben natürlich in der Hinrunde abgerissen, was es abzureißen galt. Denn die beiden sind das absolute Topscorer-Duo der Liga und haben jetzt irgendwie wohl keinen Bock mehr auf München. Zumindest klingt es so ein bisschen da heraus, dass den beiden wohl durchaus andere Angebote vorliegen könnten. Wobei man das immer so ein bisschen mit Anführungsstrichen sehen muss. Man weiß ja nie ganz genau, was dahinter steckt. Aber Sliskovic, der ist wohl ein Thema in Südkorea. Das hat man dem Vernehmen nach so mitbekommen, dass er da wohl jetzt auch schon vorstellig gewesen sein soll wegen eines Wechselwunsches. Und Sararea, bei dem sieht es ganz ähnlich aus. Allerdings ist der von Zweitligisten umworben, die dann halt hier in Deutschland spielen. Wobei ich dann nochmal ganz kurz auf Sliskovic zurückkommen will, denn da könnte sich der nächste Liga-interne Wechsel anbahnen. Der Junge war nämlich auch schon bei Kaiserslautern im Gespräch. Das wäre natürlich der absolute Hammer, wobei er nicht der einzige Stürmer ist, der mit Lautern in Verbindung gebracht wird.
Genau, dann Timmy Thiele, der erst im Sommer zu Viktoria Köln wechselt, mit dem soll sich der FC Kaiserslautern beschäftigen. Allerdings hat er natürlich noch Vertrag und erst im Sommer für ca. 275.000 Euro wohl zu Viktoria gewechselt. Und das Geld möchten die Kölner natürlich wieder haben.
Ja, logisch.
Es ist allerdings sehr fraglich, ja, ob Kaiserslautern diese Summe aufbringen kann. Mit Röse haben sie jetzt einen Spieler von der Gehaltsliste runter, aber auch der Timmy Thiele würde ja einiges verdienen. Ich wollte dich noch fragen, glaubst du denn, dass Türkgücü Sliskovic und Sarraya ziehen lassen wird?
Ja, aus sportlicher Sicht vermutlich nur sehr, sehr ungern. Ich glaube, Geschäftsführer Max Kotny hatte vor einiger Zeit schon in einem Interview gesagt, dass nur bei völlig unmoralischen Angeboten darüber nachgedacht werden soll. Und auch Cheftrainer Alexander Schmidt sagte vor kurzem, dass er Wechselgerüchte um diese beiden Personalien ganz, ganz, ganz weit hinten in seinem Kopf wegschieben wollen würde, weil er die beiden sportlich natürlich brauchen wird. Denn Türkgücü München hat nach wie vor hohe Ambitionen und das galt in diesem Saisonverlauf ja natürlich auch für ganz andere Vereine, wie jetzt zum Beispiel Uerdingen und dem MSV, und beide Vereine könnte in Kürze eine weitere Personalie noch miteinander verknüpfen, denn Stefan Velkov, das ist der Innenverteidiger, der bulgarische Innenverteidiger von Uerdingen, der hat seinen Vertrag in Uerdingen ebenfalls aufgelöst und soll nun angeblich schon beim MSV im Wort stehen. Die haben mit 32 Gegentoren die wackeligste Defensive in dieser Saison bislang und könnten Abwehrverstärkung durchaus gebrauchen, wobei Duisburg da nicht ganz alleine steht, denn auch Waldhof Mannheim hat genauso viele Gegentore kassiert, ebenfalls 32 Stück. Und ausgerechnet da soll Velkov natürlich auch im Gespräch sein. Allerdings, wenn man den Medienberichten glauben mag, soll das Wort schon gegenüber Duisburg gefallen sein. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Das sind ja, wie gesagt, nur die Gerüchte, wo keiner von uns immer so zu 100% weiß, wie es am Ende ausgeht.
So sieht's aus. Und damit hätten wir für heute auch erstmal die Transfergerüchte, Zugänge, Abgänge abgehakt.
Ja, 10 Tage haben wir ja noch. Wir dürfen es nicht vergessen, aber es wird noch spannend.
Genau, also vielleicht gibt es nächste Woche ja schon wieder Neuigkeiten, oder mit Sicherheit wird es wieder Neuigkeiten geben, denn es steht ja auch eine englische Woche an. Und je nachdem, wie die Vereine da absteigen, kommen sie ja auch nochmal in Nöte. In Nöte sind auch einige Vereine in der letzten Saison finanziell geraten. Am heutigen Donnerstag, wir nehmen ja immer am Donnerstagnachmittag auf, hat der DFB den Saisonreport veröffentlicht. Und darin eigentlich ganz spannend ausgewiesen, dass die Drittligisten in der vergangenen Saison einen neuen Ertragshöchstwert von durchschnittlich 10,8 Millionen Euro pro Verein erwirtschaftet haben. Trotz dessen, dass Ende der Saison ja auch die Geisterspiele schon stattgefunden haben. Es lag vor allen Dingen daran, dass die Sponsorenleistungen zugenommen haben. Und wenn man jetzt auf die Langzeitperspektive schaut, dann haben sich die Erträge fast verdoppelt seit 2008, 2009, als wir gestartet sind. Damals lag der Wert nämlich bei ca. 5,97 Millionen Euro. Das ist die positive Seite, aber es gibt natürlich auch eine Abgabenaufwendungsseite.
Das habe ich mir schon fast gedacht. Eine Medaille hat immer zwei Seiten. Da machen wir mal einen kleinen Beitrag ins... Haben wir eigentlich ein Phrasenschwein? Wir machen Phrasenzebra, oder? Ab ins Phrasenzebra mit dem Fünfer.
Oh, Phrasenzebra. genau, die Aufwendungen haben nicht auch einen neuen Höchstwert erreicht, nämlich 12,4 Millionen Euro pro Club im Durchschnitt. Das macht also im Schnitt einen Verlust von ca. 1,6 Millionen Euro, die jeder Verein Verlust gemacht hat im Durchschnitt. Natürlich gibt es manche, die mehr gemacht haben, manche, die ein bisschen besser wirtschaften konnten. Allerdings war das die Betrachtung der letzten Saison. Der Ausblick auf diese Saison ist schon ein bisschen kritischer, weil wir ja die Saison komplett ohne Zuschauer oder so gut wie komplett und teilweise mit Zuschauern gespielt werden konnte bisher. Deswegen werden wohl auch mehr Vereine rote Zahlen schreiben. Und um überhaupt die Saison zu Ende spielen zu können oder durchfinanzieren zu können, gab es auch am Donnerstag das Ende des Nachlizenzierungsverfahrens. Da sollten nämlich die Vereine ihre offenen Finanzlücken schließen bzw. den Nachweis erbringen, dass sie eben diese Finanzlücken geschlossen haben. Einige Vereine haben es zum Zeitpunkt der Aufnahme schon veröffentlicht. Andere müssen wir noch schauen und abwarten, was da jetzt noch kommt.
Ja, genau so sieht's aus. Also es gibt natürlich Vereine, bei denen man von vornherein weiß, dass sie in diesem Lizenzierungsverfahren noch ein bisschen was nachzubessern hatten. Da zählt natürlich naturgemäß auch der MSV Duisburg wieder dazu, die ihre Liquiditätslücke allerdings schließen konnten. Also die Saison, die sie mehrfach betont nicht bis zum Ende durchfinanziert hatten, ist jetzt durchfinanziert. Also da kann man den Spielbetrieb bis zum Ende dieser Spielzeit ohne Probleme aufrechterhalten. Grund dafür ist eine Anteilserhöhung von Ausrüster Capelli Sport. Das ist ein US-Unternehmen, was beim MSV schon seit mehreren Jahren an Bord ist. Und die konnten den Großteil der Lücke schließen. Dazu natürlich weitere Sponsorverträge und auch Dauerkartenaktionen in Duisburg, die teilweise für die jetzige Saison zählen, teilweise aber auch schon für die kommende Saison angerechnet werden kann. Also da ist viel geleistet worden im Hintergrund, um den Verein finanziell auf bessere Beine für den Rest der Spielzeit zu stellen. Und das ist auch andernorts geschehen, denn zum Beispiel auch der VfB Lübeck hat eine Deckungslücke im Etat von rund 800.000 Euro schließen können. Das ist selbstverständlich auch wieder im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entstanden. Und im hohen Norden war die Lösung, dass es einen Gehaltsverzicht bei vielen Mitarbeitern des VfB gab und dazu wurde dem Verein ein Darlehen ausgestellt. Also das sind schon mal zwei Beispiele dafür, wie es positiv enden könnte.
Und natürlich haben wir auch ein Thema, was uns schon die letzten Wochen begleitet.
Ja, ich wollte gerade sagen, weitere Positivbeispiele werden mit Sicherheit noch folgen. Wir haben da ja auch noch ein paar andere Vereine wie Zwickau Mannheim auf dem Schirm. Auch Kaiserslautern ist ja finanziell immer ein ganz interessantes Thema und genauso auch die Investorenclubs, die uns in dieser Saison begleiten. Einer davon, Türkgücü München, der will oben angreifen und steht finanziell ganz gut da, obwohl es da wilde Spekulationen gab. Der andere ist der KFC Uerdingen und bei dem gehen wohl die Lichter langsam aus. Am Donnerstag hat der KFC nämlich das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Das bedeutet, dass der KFC nun ja offiziell pleite ist. Investor Mikhail Ponomarev, der auch vorher Präsident war, ist zurückgetreten. Das ist ja schon seit längerem bekannt. Das haben wir ja schon mehrfach in dieser Runde hier erwähnt. Die gute Nachricht dahingehend ist, dass zumindest der Spielbetrieb bis zum Saisonende gesichert ist. Das soll weiterlaufen. Das heißt, wir haben jetzt nicht die Befürchtung, dass die Spiele vom KFC Uerdingen aus der Tabelle rausfliegen würden. Das würde nämlich nochmal ziemlich vieles durcheinander wirbeln. Denn Uerdingen hat im Vergleich zu Türkgücü München, und diesen Vergleich haben wir ja in der Vergangenheit auch schon aufgestellt, ein bisschen schlechter in der Tabelle abgeschnitten. Das heißt, da würde viel, einfach viel mehr passieren, weil sie halt auch mehr Niederlagen, mehr Unentschieden hatten als jetzt im Vergleich die Münchner. Womit die Uerdinger trotzdem zu rechnen haben und was auch passieren wird, das ist ein 3-Punkte-Abzug. Das heißt, von den jetzt 23 Zählern werden nur noch 20 übrig bleiben. Damit steht der KFC auch sportlich wieder ganz dick unten im Keller drin.
Und vielleicht das noch zur Einordnung. Durch die Corona-Pandemie sind es nur 3-Punkte-Abzug. Normalerweise wären es ja bei Insolvenz 9 Punkte. Im letzten Jahr hat ja der DFB die Punktabzüge ausgesetzt, deswegen hat ja Kaiserslautern keinen Punktabzug bekommen. Diese Saison sind es dann 3.
Ganz genau. Wie es jetzt in Uerdingen weitergeht, das werden wir natürlich noch sehen. Die Suche nach einem neuen Investor läuft weiter, damit es den KFC Uerdingen halt auch in der Zukunft noch gibt. Aber inwieweit das in der dritten Liga sein wird, das lässt sich jetzt Stand heute noch nicht absehen. Da müssen wir einfach mal abwarten. Stand heute ist es so, dass sie halt eben ganz unten in den Keller reinrutschen. Da gab es ja auch unter der Woche das ein oder andere Spiel, was genau auf diese Situation einen Einfluss hatte, Johannes. Dienstag und Mittwoch. 4 Partien. Viel ist eigentlich nicht passiert, was Tore angeht. Nur 5 Treffer. Nimm uns doch mal kurz ein kleines bisschen mit. Wie war die Woche?
Ich fange mal am Dienstag an. Da gab es nämlich 2 Duelle oben gegen unten. Einmal Ferl gegen Zwickau. Ferl in Paderborn spielen müssen, wegen der Flutlichtthematik. Haben 1-0 geführt. Zwickau konnte durch Ronny König ausgleichen und hat den Punkt mitgenommen, gehalten bei Ferl. Hat ein bisschen Glück, aber gehört dann auch dazu und der Punkt ist sicherlich auch wichtig im Abstiegskampf. Türkgücü gegen Haching, auch oben gegen unten, aber da waren eigentlich die Hachinger besser. Die hatten viele Chancen, haben viel liegen lassen. Türkgücü eine schwache Leistung, können glücklich sein mit dem Punkt. Und Mittwoch gab es natürlich das Kellerduell, worauf viele geschaut haben. Duisburg gegen Magdeburg. Du hast das Spiel gesehen.
Ja, natürlich habe ich das gesehen. Falls es noch nicht durchgeklungen ist, mein Herz ist natürlich blau-weiß. Das könnte jetzt in diesem Fall für beide Mannschaften gelten. Aber es tat am Ende dann doch irgendwie mehr weh, weil Duisburg diese Partie noch verloren hat. Aus neutraler Sicht muss man natürlich sagen, völlig zu Recht. Die ersten 20 Minuten, die hat Duisburg-Coach Gino Letieri auch offen eingestanden, war Duisburg quasi nicht anwesend. Da hat Magdeburg nach Belieben dominiert und hätte zu dem Zeitpunkt auch schon gut mit 2-3 Toren führen können. Also so ehrlich ehrlich muss man dann natürlich auch als teilweiser Fan ein bisschen sein. Da war nicht viel. Und als Ahmed Engin das Ding dann reingeschossen hat, war es ein bisschen überraschend für alle, die das Spiel so verfolgt haben, weil bis zu dem Zeitpunkt war von Duisburg eigentlich gar nichts zu sehen. Ging dann natürlich so weiter, dass sich die Partie ein kleines bisschen ausgeglichen hat. Es war für Magdeburg nicht einfach, aber sie sind im zweiten Abschnitt verdient zurückgekommen. Das muss man sagen. Und was den Duisburgern in der Hinsicht wahrscheinlich nicht so gut gefallen haben wird, ist, dass ausgerechnet die beiden Neuzugänge, Salio Sané und Nico Granatowski, da einen maßgeblichen Anteil dran hatten, dass dieses Spiel noch gedreht wird. Denn das Spiel ist ja, wie bekannt, ein Nachholspiel gewesen. Es hätte also eigentlich sogar schon vor Weihnachten stattfinden müssen, dass jetzt ausgerechnet die beiden Neuzugänge die Matchwinner waren, ist des einen Leid und des anderen Freud. In dem Sinne muss sich Duisburg strecken, denn es war das direkte Kellerduell und Magdeburg ist zur Belohnung wieder über den Strich gesprungen.
Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass Magdeburg auch ordentlich Mithilfe hatte bei ihren Toren von Duisburg. Da waren ja schon grobe individuelle Schnitzer, vor allem beim Ausgleich von Magdeburg dabei.
Absolut, deswegen haben wir ja nicht umsonst darüber gesprochen, dass Duisburg als wackeligste Defensive dann noch in den Abwehr nachbessern möchte auf dem Transfermarkt. Und gleiches galt, wie vorhin schon erwähnt, auch für den Waldhof Mannheim. Der hat allerdings unter der Woche kein Gegentor gekriegt.
Richtig, die haben in Halle gespielt. Es war kein ansehnliches Spiel. Also ich habe es mir 90 Minuten angeschaut.
Ich glaube, da warst du nicht der Einzige, der das so sieht.
Ja, ich wollte nicht sagen anschauen müssen. Ich habe es mir angeschaut. Es ist nicht viel passiert. Beide Defensivreihen standen ganz ordentlich, aber es hat auch bei beiden einfach die Zielstrebigkeit nach vorne gefehlt. Klar, es gab schon einige Ausfälle, vor allem Waldhof. Die hatten einige Spieler, die nicht dabei waren. Bei Halle hat zum Beispiel Beuth gefehlt vorne drin. Aber da hätte man sich schon mehr versprechen können. Ja, dementsprechend waren auch die Reaktionen der Fans jetzt nicht sonderlich positiv. Die, ja, wie gesagt, dadurch, dass das Spiel auch nicht ansehnlich war, waren es sehr lange 90 Minuten, um es mal so zu sagen. Und die Fans haben natürlich auch ein bisschen Sorge, dieses Jahr noch kein Spiel gewonnen. 4-0 zu Hause gegen Bayern München 2 verloren, jetzt 0-0 gegen ein ersatzgeschwächtes Waldhof. Und am Samstag, da kommt der erste FC Magdeburg, die nämlich die letzten beiden Spiele auswärts beide spielen mussten und beide gewonnen haben. In Haching 2-0, jetzt in Duisburg 2-1 und jetzt kommen sie zum Sachsen-Anhalt-Derby nach Halle mit einer breiteren Brust auf jeden Fall.
Ja, und damit sind wir im Prinzip auch schon in der Rückrunde angekommen, denn der kommende Spieltag, der Freitag mit der Partie zwischen TÜGG München und dem FC Bayern München 2 starten wird, ist der erste Spieltag der Rückrunde. Es ist die Nummer 20 und das heißt, wir haben die Hälfte geschafft und die meisten Mannschaften wissen jetzt ungefähr, wo sie stehen. Ob es allen gefällt, ist natürlich immer so die Frage, ist ja ganz klar. Und Johannes, du hast mit Sicherheit die eine oder andere Highlight-Partie, auf die du dann jetzt am Wochenende schauen wirst.
Richtig, da schlägt eigentlich vor allen Dingen der Samstag ins Auge. Zum einen natürlich Dynamo Dresden gegen den ersten FC Kaiserslautern, also rein namenstechnisch ein absolutes Highlight.
Ja, Erstligaduell würde ich ja fast sagen. Ja,
könnte man meinen, ja.
Hätten beide wohl gerne.
Ja, hätten beide. Für uns, also leider aus deren Sicht, für uns natürlich gut als Drittligisten, dass man so eine Partie live erleben kann. Dynamo jetzt aus ihrer Quarantäne zurück. Muss man natürlich schauen, wie haben sie diesen Corona-Schock mit der positiven Corona-Infektion von Markus Kaczynski überstanden. Gehen natürlich trotzdem als Favorit in das Duell. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Fakt jetzt, weil ja die Rückrunde startet, es darf 5-mal gewechselt werden. Ab der Rückrunde, diese Regeländerung wurde ja beschlossen. Das vielleicht für alle noch zur Einordnung. Ansonsten das zweite Highlight, welches ich eben schon angesprochen, Halle gegen Magdeburg im Erdgas-Sportpark. Da geht es um einiges. Derby ist Prestige. Rein sportlich geht es natürlich auch um viel. Magdeburg will sich weiter rauskämpfen. Wenn sie einen dritten Sieg in Folge schaffen, das würde natürlich ordentlich Luft geben da unten und auch Motivation und Selbstvertrauen. Halle möchte natürlich dann dementsprechend dagegen setzen. Hinspiel hat Halle ja 2-0 in Magdeburg gewonnen. Rückspiel mal sehen.
So, und jetzt, bevor du ein Highlight-Spiel unterschlägst, es gibt am Samstag nämlich noch ein richtiges Topspiel, zumindest wenn man auf die Tabelle schaut. Und damit entfernen wir uns auch so mal so ein kleines bisschen von den Vereinen, die natürlich sehr viel Fanbasis, sehr namenspopulär sind. Am Samstag treffen nämlich der SC Verl und der SVW in Wiesbaden aufeinander. Und rein tabellarisch ist das ein Spitzenspiel.
Platz 5 gegen Platz 8, Verl gegen Wiesbaden, du sagst es. rein tabellarisch auf jeden Fall eins aus der oberen Tabellenhälfte. Beide könnten mit einem Sieg ganz nah ranrücken an zumindest den Relegationsplatz. Und von den Namen her keine großen Vereine, logischerweise. Keine großen Fanmagneten.
Noch nicht.
Noch nicht, ja. Aber rein sportlich sind sie auf jeden Fall sehr gut mit dabei. Wiesbaden immer ein bisschen unberechenbar und vor allen Dingen zwei extrem gute Offensivreihen. Fair sogar die zweitbeste mit 35 Toren, nur 1860 München ist besser. Und auch Wiesbaden mit 31 Toren, also da können wir hoffentlich auch Tore erwarten.
Davon können wir ausgehen und es ist ja tatsächlich nicht das einzige Spiel, was die Ferler in der nächsten Woche vor sich haben werden, denn vor uns steht eine ganz offizielle englische Woche. Ich meine, ein paar Vereine kennen es jetzt schon mit den englischen Wochen, ist ja ganz logisch durch die Nachholspiele, dass der ein oder andere mal mehr, mal etwas weniger gefordert ist. Aber Dienstag und Mittwoch, da ist der 21. Spieltag ganz normal terminiert worden. Und Johannes, du ahnst, was jetzt kommt. Meine Lieblingskategorie, der Johannes in drei Sätzen. Wir machen es aber ganz kurz. Am Dienstag ist nämlich der 21. Spieltag terminiert und Johannes, da sind wieder ganz viele Spiele dabei, die unsere Aufmerksamkeit erregen, weil es gibt alles von Kellerduell bis Oben-Unten-Duelle bis Spitzenspiele. Welche sind da nochmal deine Highlights?
Am Dienstag auf jeden Fall Zwickau gegen Duisburg, auch absolutes Kellerduell. Für beide geht es um ja, Existenzen am Ende schon. Da müssen beide Punkte holen. Ansonsten am Mittwoch gibt es ein weiteres Kellerduell mit Lübeck-Haching und auch sehr spannend Hansa Rostock gegen den 1. FC Saarbrücken. 6. Platz gegen 7. Platz laut aktueller Tabelle. Also auch beide die Richtung Aufstieg schielen und da ist sicherlich einiges drin.
Und das werden wir natürlich wieder komplett für euch in der nächsten Folge dann wieder zusammenfassen. Und oh, Johannes, ich sehe gerade noch eine ganz spontane, ganz frische Meldung kommt noch rein. Die Duisburger haben nämlich Marlon Frei vom SV Sandhausen verpflichtet. Ja, die Schuppen in der zweiten Liga ist auch nicht so schlecht, wenn man da unten drin steht. Wird sich zeigen, was das dann am Ende des Tages bringen wird. Schließlich stehen ja zwei Spiele an und liebe Fans, wenn ihr das am Freitagmorgen gehört habt, dann wisst ihr ja, wir haben das alles donnerstags aufgenommen. Alles, was dazwischen passierte, ist jetzt spontan nicht drin. Das habt ihr uns voraus in dem Sinne. Und was ihr uns auch voraus habt, ist natürlich das gute Ohr für diesen Podcast, denn ihr könnt uns jederzeit euer Feedback zukommen lassen. Wir sind bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und über Mail für euch erreichbar. Wenn ihr was habt, nur zu, nur dann können wir uns verbessern. Und wie immer die Bitte, bei sowas immer sachlich bleiben. Johannes, heute habe ich kein Schlusswort mehr. Nimm du es.
Das mache ich doch sehr gerne. Ihr könnt uns weiterhin hören auf Spotify, auf Deezer und allen weiteren Podcast-Plattformen und natürlich im Webbrowser. Wir freuen uns schon auf nächste Woche, wünschen euch erstmal ein gutes Wochenende und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast.